Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute mit einem neuen Gast. Ich freue mich sehr. Farina, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, vorstellen in zwei Sätzen. Meinen Namen kennt ihr jetzt ja schon. Farina Schulze, ich habe als letzten Gig sozusagen eine digitale Therapie für psychische Erkrankungen mitgegründet, Selfapie. Bin seit 12 Jahren im unternehmerischen Kontext unterwegs, war mal bei Groupon, bei Rocket vor ein paar Jahren und damit hat mein beruflicher, unternehmerischer Weg irgendwie begonnen. Hab irgendwann mal BWL studiert, hab viele Jahre in Sydney gelebt, in New York, bin jetzt zurück in Berlin und ich glaube, das ist mal so weit zum Hintergrund.
Ja, ich glaube, du hast ziemlich viel zu erzählen, Farina, und eine ziemlich spannende Reise hinter dich. Aber ich glaube, wir fangen vielleicht erstmal mit Selfapie an. Ich glaube, darum soll es heute gehen. Ist vielleicht auch kein einfaches Thema, steckt nicht jeder so hart drin. Im gesamten Gesundheitssystem in Deutschland ist sehr verzwickt. Kann man nicht einfach immer was durchblicken. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu. Was ging es dort eigentlich? Wie hat das so angefangen? Einfach nur ein kurzer Rundumblick, was ihr dort eigentlich gemacht habt.
Klar, gerne. Hol euch gerne einmal ab. Also entstanden ist die Idee eigentlich aus der psychologischen Unterversorgung oder Versorgungslücke in Deutschland. Also du wartest im Regelfall Monate auf einen Therapieplatz in Deutschland, wenn du psychisch gesehen belastet bist, also mit, ich sag mal, einer Depression oder Angststörung, auch bei Essstörungen zum Beispiel, wartest du monatelang. Plus, es ist ein krass stigmatisiertes Thema. Das heißt, ganz viele Leute trauen sich auch gar nicht, sich Hilfe zu suchen extern. Und damit hast du, ich sag mal, ungefähr nur 50% der Leute, die wirklich belastet sind, die eine Versorgung halt zeitnah erhalten. Ja, und wir reden von Dunkelziffer, sagt man, ungefähr 10 Millionen Menschen. Also es ist mal locker ein Achtel der deutschen Bevölkerung, die, ich sag mal, psychisch gesehen in ihrem Leben so eine Belastungssituation erleben. Genau, und diese Periode sozusagen haben wir versucht, mit Selfapie zu überbrücken, also den Leuten zeitnah und flexibel eine psychologische Unterstützung zu bieten in Form einer digitalisierten Verhaltenstherapie, ja, also einen klassischen Therapieansatz digitalisiert und das Ganze angereichert mit, wie ich finde, einem der wichtigsten Faktoren, nämlich der menschlichen Unterstützung durch einen Psychologen oder eine Psychologin, die dann über Nachrichtenfunktion oder Telefon die Leute mit wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Gesprächen oder Nachrichten betreut, über 12 Wochen. Genau.
Okay, also man kann sich das, ich ziehe jetzt einfach mal den Vergleich, normalerweise hat man sehr oft ein physisches Produkt und hat gepaart dazu eine Software, in dem Fall war es quasi genau umgekehrt. Man hat die Software, man paart das Ganze aber mit einem, in eurem Fall mit eurem Therapeuten oder in anderen Fällen halt einem Arzt. Man muss aber auch dazu sagen, das hat ja auch eine spezielle Bezeichnung, das, was ihr macht. Also es gibt ja auch, man nennt das ja DIGA, also digitale Gesundheits-App. Dafür gibt es auch ein offizielles Verzeichnis. Wir können auch gleich gerne mal ganz kurz auf den Prozess eingehen, weil der ist nicht der einfachste, den es momentan in Deutschland gibt. Aber was genau, vielleicht erzählst du es mal aus deiner Perspektive, was genau ist denn überhaupt eine DIGA? Und damit das die Leute da draußen verstehen, und was zeichnet sie aus?
Also DIGA bezeichnet eigentlich mehr oder weniger nur, dass es die Möglichkeit gibt, was eine riesige Möglichkeit ist, aber trotzdem ist es nur eine Bezeichnung dafür, dass der Arzt diese digitale Gesundheitsanwendung, dafür steht ja DIGA, verschreiben kann. Das heißt, du hast im Endeffekt die Möglichkeit, als Patient zum Arzt zu gehen, zu sagen, ich habe eine psychische Belastung, ich hätte gerne, dass sie mir Selfapie verschreiben, reichst das dann bei deiner Kasse ein und die Kasse gibt dir einen Zugangscode, den du dann bei Selfapie einlösen kannst und kannst das Ganze dann kostenfrei als Patient nutzen, was natürlich ein Riesending ist. So, ne? Das gibt es erst seit 01.01.2020, diese Möglichkeit. Es ist eine Gesetzesveränderung, die damit einhergegangen ist, die der Gesundheitsminister, also Jens Spahn, vorangetrieben hat. Und was bedeutet das? Dass man gewisse Kriterien erfüllt, sozusagen, um überhaupt aufgenommen zu werden in das Register. Also man braucht zum Beispiel eine Medizinproduktzertifizierung. Man muss gewisse Datenschutzstandards erfüllen, gewisse Evidenzen zeigen. Und wenn man das erfüllt, muss man so einen Anforderungskatalog im Endeffekt durcharbeiten und dann, wie gesagt, vor allem technisch umsetzen und dokumentativ, also ganz viel Dokumentation. Wenn man das erfüllt, wird man geprüft vom BfArM. Und wenn das durchgeht, wird man gelistet. Und das ist momentan sozusagen, also aus Patientensicht ist es dieses Kosten, die Möglichkeit, das Produkt kostenfrei zu nutzen, das Gesundheitsprodukt, wissen, dass es gewisse Kriterien erfüllt und auf der Applikations- oder Unternehmensseite sozusagen, ist es dann das Geschäftsmodell oder eins der Geschäftsmodelle als Alternative dazu, dass zum Beispiel ein Nutzer selber zahlt oder eine Krankenkasse über einen Selektivvertrag zahlt. Genau.
Ja, ich glaube, dann kommen wir auch gleich nochmal dazu, ob das nicht auch der Grund ist, warum der Digital Health Markt besonders bei den Ligas sehr gefragt ist für Investoren, weil sie, also meine Vermutung dahinter ist einfach, weil sie vorhin wissen, wie sie Geld verdienen werden. Aber dazu können wir gleich nochmal kommen. Denn dieser Prozess ist überhaupt nicht einfach. Du hast ihn jetzt beschrieben und da sind noch ganz viele Details ausgelassen. Ich meine, wir haben selber mal mit ganz vielen Liga-Herstellern gesprochen. Grüße gehen jetzt auch gerade raus an den lieben Christoph. Ich glaube, du bist immer noch im Prozess seit über einem halben Jahr. Deswegen ist die nächste Frage an dich, Farina: Wie lange dauert so ein Prozess oder wie lange hat der bei euch gedauert, damit das quasi, ja, bis ihr eingetragen wart im Liga-Verzeichnis? Denn aktuell gibt es, glaube ich, 16, 17? Bin mir nicht ganz sicher.
Stand heute weiß ich.
Ja.
Aber also, wie ist der Prozess abgelaufen? Jetzt muss man ein bisschen das mit Vorsicht genießen, in dem Sinne meine Aussage, weil wir sehr früh gelistet waren für das Thema oder die Indikation, weil es ist natürlich dann indikationsspezifisch. Das heißt, eine Depression zum Beispiel ist folgt oder gehört zu einer Indikation, einer sogenannten F-Diagnose. Und wir waren gelistet im Dezember 2020, haben den Prozess losgekickt im Sommer. Und Sommer, Juni, Juli, also knapp, ich sag mal, 6 Monate. Aber es gab Perioden dazwischen, wo wir, ich sag mal, eingereicht hatten, dann aber nochmal gewisse Teile zurückgezogen haben, um Sachen nachzubessern, weil der kritische Faktor, der kritische Faktor ist, kommt es aus irgendwelchen Gründen mit diesem Anforderungskatalog, den man abarbeiten muss, zu einer Ablehnung, ist man erstmal für eine Periode gesperrt danach.
Oh,
Das
sagt
heißt,
man das
man
nicht
will auf jeden
nochmal?
Fall, genau, das heißt, man möchte
Ja.
auf jeden Fall sicherstellen, dass man alles erfüllt, weil sonst ist es halt wirklich ein Rückschlag sozusagen über einen Zeitraum X von einem Jahr, meine ich, ist das.
Okay.
Was ich aber sagen wollte, mit Vorsicht zu genießen. Der Prozess, als wir ihn gestartet haben, war sehr, sehr frisch. Ja, also das war eine der ersten Ligas. Ich glaube, wir waren die vierte oder die fünfte.
Ja, gut, ich meine, einen Monat danach, ne, wenn du gesagt hast, also Digas gibt es seit November, ihr seit
Nee,
Dezember gelistet worden.
seit Januar,
Januar.
Januar 2020 gab es die Möglichkeit. Die ersten Ligas waren, glaube ich, im Juni, Juli gelistet. Irgendwie so, glaube ich, grob. Vielleicht auch ein bisschen später. Und wir waren gelistet im Dezember.
Okay. Ja, ich glaube, ich habe dich leider unterbrochen, weil ich wollte
Alles
nur
gut.
sagen, dass ihr schon relativ früh dabei seid, ne? Und
Ja.
ich glaube, du wolltest da quasi noch fortfahren, dass der Prozess sich wahrscheinlich jetzt deutlich geändert
Entspannt.
hat, ne?
Genau, entspannt hat, würde ich jetzt mal schätzen. Also wir haben jetzt für die Indikation Angst sozusagen nochmal einen Antrag nachgereicht und der ging auf jeden Fall schneller als der Antrag davor. Aber da würde ich jetzt nicht nur sagen, das lag nicht nur am BfArM, das lag auch an uns, weil wir natürlich klarer wussten, hey, das sind die Kriterien, die wir erfüllen müssen und nicht hin und her, wir ziehen nochmal zurück, wir bessern nochmal nach, sondern wir von Anfang an wussten, was da auf uns zukommt. Also ich würde rechnen, ich glaube, sie geben an 3 Monate ab dem Punkt, wo deine Unterlagen komplett sind.
Okay.
Ja.
Das heißt, auch du musst dich erstmal darauf vorbereiten, diese Unterlagen ziemlich komplett zu haben. Und dann sollte es in der Regel in 3 Monaten durch sein. Und ich glaube, zumindest aus ganz guter Quelle sagen zu können, dass das auch ein Prozess ist, der nicht mit geringen Kosten verbunden ist, oder?
Naja, der Antrag an sich ist ja kostenfrei.
Mhm.
Aber die technischen Anforderungen, die man erfüllen muss, die Dokumentation, Studien etc., das ist natürlich kostenpflichtig. Also in dem Sinne,
Ja,
dass man
genau,
die
das
Leute
meine ich
braucht, die
auch.
das umsetzen. Ja.
Genau, weil also es geht ja nicht darum, dass jetzt dieser Antrag jetzt dich 20.000 Euro kostet, sondern eher, dass du genau dorthin kommst. Und da kann man sich ja auch mal die Frage stellen, na gut, warum ist das denn so? Man muss einfach begutachten. Ich weiß nicht, auf welche genauen Positionen, aber es geht hierbei ja um Patientendaten. Und Patientendaten sind, glaube ich, auf vierter oder dritter Stelle der höchsten Datensicherheit in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Stelle, aber es muss irgendwas 3, 4, 5 sein. Und man muss ja verstehen, wenn ein Arzt mit einem Patienten das auf einer digitalen Ebene macht, findet dort ein Datenaustausch statt. Und da wir uns im Datenschutz Deutschland befinden, ist das natürlich ein Prozess, der vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern deutlich strenger unter die Lupe genommen wird. Glaubst du auch deshalb ist es so, dass diese Prozesse etwas länger dauern, wie zum Beispiel zu, ich weiß nicht, anderen Ländern? Ich lasse jetzt mal gut das Thema E-Rezept, lasse ich jetzt mal außen vor, darauf kommen wir vielleicht gleich. Aber glaubst du, das ist ein Thema, weshalb Deutschland sich vielleicht etwas später dafür entschieden hat und warum diese Prozesse so lang dauern? In
Also
Anführungsstrichen.
ich, ja, also ich finde, Patientensicherheit ist elementar, ja. Gleichzeitig finde ich diesen Diskurs ultra interessant, das Statement, ein kranker Mensch, also ein Patient, jemand, der irgendwie erkrankt ist, würde der zustimmen, seine Daten zu teilen, sodass perspektivisch entweder sein Treatment individueller wird und oder jemandem anders mit einer ähnlichen Indikation schneller und effektiver geholfen werden kann. Und warum sage ich diesen Punkt? Weil ich finde, Datenschutz sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Gleichzeitig ist es für mich immer so ein Totschlagargument für Stagnation. Es ist eine Ausrede. Also, oder sagen wir so, in meinem Gefühl wird es oft als Ausrede genutzt. Und andere Länder, kann man jetzt sagen, andere Länder, andere Sitten. Und ja, stimme ich vielleicht auch nicht dem ganzen Daten. Also ist Datensicherheit generell ein Thema und kann man kritisch sein, wenn dann gesagt wird, man ist komplett gläsern und die eigenen Daten werden genutzt für Werbezwecke etc. pp. Nein, da kann ich, also da gibt es Argumente, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Wie gesagt, gleichzeitig ist es für mich immer ein Totschlagargument, das Stagnation rechtfertigt und auch politisch gesehen, also wenn man jetzt schaut mit Jens Spahn und seiner Abteilung für Digitalisierung und Innovation, die von Gottfried Ludewig geleitet wird, da wird schon sichergestellt, dass, ich sag mal, sicherheitstechnisch, datenschutztechnisch die Anforderungen erfüllt sind. Aber der Gegenwind, den sie bekommen, bezüglich was an Datenschutz sozusagen, was an Datenschutz gewährleistet sein muss, um irgendwelche Schritte zu gehen, sind teilweise Schritte, die erstmal auch in Teilen teilweise einfach nicht sinnhaftig sind. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Daten-Server-Hosting in Deutschland. Kann man jetzt erstmal sagen, ist generell nachvollziehbar. Ja, gleichzeitig gibt es in Deutschland eigentlich nur einen großen Anbieter, der eine Magenta-Farbe hat, ja, der das eigentlich primär anbietet. So, ist das erstmal fair? Ja, klar. Gleichzeitig frage ich mich dann, jetzt kann man Amazon sehen, wie man will. Aber die Amazon-Serverlandschaft, würde ich jetzt mal aus technischer Sicht von dem, was ich weiß und verstehe, sagen, ist wirklich gut. Und die haben auch ein Server-Hosting in Deutschland, deren Backup-Server stehen aber in Irland. Und deswegen kann man eigentlich nur die Magenta-Variante nutzen, wenn man als digitale Gesundheitsapplikation gelistet werden möchte. So, warum sage ich das? Dem kann man zustimmen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass es auch ein Weiterdenken geben könnte von Aspekten, die einfach im Jahr 2021 auch passabel sind. Und ich würde mal, jetzt will ich nichts kritisch gegen die Telekom sagen, ja, Magenta und so. Gleichzeitig glaube ich, ein Amazon Web Server ist auf der Qualitätsebene nicht schlechter gestellt als eine Telekom.
Ja.
Ja, aber man
Das
spielt dann diese
macht
Regeln
total
einfach
Sinn.
mit. Also um das vielleicht zu Ende zu sagen, ne? Man muss diese Regeln jetzt so mitspielen und gewisse Kriterien einfach so erfüllen, wie es da geschrieben ist, schwarz auf weiß, im Anforderungskatalog für die Ligas, um gelistet zu werden. Und Server-Hosting ist halt eine.
Ja, ich finde es auch ein super interessantes Thema. Ich meine, gut, ich kann dich verstehen, wir machen es selber überhaupt mal so. Aber gut, wir sind auch keine Digger, deswegen nachvollziehbar. Aber es ist halt ein unglaublich schweres Thema, weshalb dieser Datenschutz ja unglaublich auch prägnant in Deutschland ist. Und da kommen wir eigentlich auf das nächste Thema, nämlich das Thema E-Rezept. Warum ist das Thema jetzt hier prägnant im Podcast? Ganz einfach. Du hast eben erzählt, wie du die DiGA verschrieben bekommst. Nämlich damit gehst du quasi zur Krankenkasse und damit bekommst du es. Und das Lustige daran ist, also es tut mir leid, dass ich mich vielleicht darüber lustig mache, aber ich finde es ehrlich gesagt lustig, dass das in Deutschland so ist, dass du eine digitale App verschrieben bekommst auf einem Papierrezept. Und
Also die Customer Journey, wie man sie ja so schön nennt, ne,
ja.
für Patienten ist
Horrible.
interessant. Horrible. Holprig. Sagen wir mal holprig. Also der Weg ist halt wirklich, dir geht es nicht gut, du gehst zum Arzt. Sagen wir mal, das wäre zumindest der Offline-Weg. Jetzt gibt es ja auch die telemedizinische Variante. Die finde ich auch sehr spannend als Alternative dafür. Aber
Auf
sagen wir
jeden
mal, wir
Fall.
gehen den klassischen Weg. Wir gehen zum Hausarzt. Der Hausarzt verschreibt dir Self-OP auf dem Papierrezept. Mit dem Papierrezept gehst du zu deiner Krankenkasse, aka, vielleicht hast du die Möglichkeit, es digital einzureichen, weil deine Kasse irgendwie eine Scan-Funktion hat. Wenn nicht, schickst du es per Post an deine Kasse. Um dann, und jetzt kommt es auch wieder auf die Kassen an, ist sehr unterschiedlich, aber gegebenenfalls per E-Mail, gegebenenfalls übers Callcenter, gegebenenfalls über Postweg den Zugangscode zu bekommen, den du dann bei Self-OP eingibst.
Ja.
Und du kannst dir vorstellen, wie viele Leute du auf dem Weg auch verlierst einfach,
Ja,
ne?
yeah, und das genau
Also.
darum soll es ja gehen. Und genau deshalb wollte ich auch, dass wir darüber erstmal sprechen, wie dieser ganze Prozess aussieht. Denn ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob es vor 4 Monaten ist, war vor 5 Monaten. In dem Podcast soll es ja um Growth Hacking gehen. Und das Thema Digas ist besonders interessant. Ich meine, gut, du hast eine Diga quasi gegründet und wir reden darüber. Aber man muss begutachten, dass diese Prozesse dahinter völlig andere sind wie zu normalen Apps. Das hat einfach diesen Hintergrund zu verstehen, wie kriege ich die Diga überhaupt? Weil es ist nicht so, dass ich eben in den App Store gehe und mir das Ding runterlade. Ganz was anderes. Wenn das alles so einfach wäre, wär vielen Menschen geholfen da draußen. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, in Deutschland sind Prozesse anders. Und man muss auch sagen, im E-Rezept sind die Deutschen, meine ich, mit die Letzten. Ich weiß nicht ganz sicher, ob es die Letzten sind. Aber es ist total paradox zu sagen, okay, du kriegst eine digitale Gesundheits-App, die ist aber auf Papierrezept verschrieben. So, wo zum Geier bleibt das elektronische Rezept zumindest mal wenigstens vielleicht am Anfang für die Diga, damit ich das vielleicht jetzt mal digitalisiert bekomme. Und das hat ja auch damit Zusammenhang mit, wie funktioniert eigentlich der Datenaustausch in Deutschland vielleicht zwischen Arzt, Patient, Apotheke, also wie viele Beteiligte da eigentlich drin stecken. Deswegen sehe ich das auch generell, dieses komplette Thema Datenschutz, nicht nur mit den Servern, sondern generell darüber hinaus als unglaublich schwierig in Deutschland, weil wir so lange brauchen. Und ich finde, man könnte Prozesse deutlich vereinfachen, weil im Endeffekt muss man sich auch immer fragen, bis zu welchem Zeitpunkt kannst du denn überhaupt diesen, ich sag mal, Datenaustausch stoppen, auch wenn es vielleicht nicht auf einem Server von Amazon in Irland liegt, sondern vielleicht kriegen die Daten auch einfach irgendwo anders her. Nur du weißt das gar nicht. Und deswegen finde ich das ein super schweres Thema, wo ich glaube, jeder seine andere Meinung drüber hat. Aber das ist halt ein Thema, gut, jetzt hatten wir auch einen E-Rezept-Kunden. Grüße gehen raus an Stefan, warum wir das Thema vielleicht auch so vertreten, aber für mich ergibt das einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das für dich jetzt Sinn ergibt.
Ja, also ich sehe es kritisch, aber ich habe auch Respekt vor dem System. Also unser Gesundheitssystem in Deutschland ist eines der besten der Welt. Ist es. Also aus meiner Erfahrung, ich habe schon ein paar Ländern gelebt, wir haben wirklich kein schlechtes Gesundheitssystem. Ja, und ich finde es ein bisschen ähnlich wie in der Automobilindustrie. Das ist für mich immer ein sehr guter Vergleich. Wir waren mal führend in der Automobilindustrie. Ja, sagen wir mal, vor 15 Jahren. So roundabout. Und was mir auffällt, ist, dass der Durchschnittsdeutsche, ja, die Durchschnittsdeutsche im Gefühl so ein bisschen sich darauf ausruhen und sich da halt auch komfortabel fühlen, ne? Für fünf, so, wir haben halt Autos immer so gebaut. So, und jetzt kommen Disruptive Player aus dem Ausland in anderen Strukturen, wo eventuell Entscheidungsprozesse, sagen wir mal, wir sind nun mal ein demokratischer Staat, ja, mit Föderalismus und allem drum und dran. Also es hat für mich auch gesellschaftspolitische Aspekte, dass halt Entscheidungsprozesse hier A anders ablaufen und wir, es ist einfach kulturell gesehen so, nicht unbedingt die risikoaffinsten sind. Der Deutsche mag den Status quo und der Deutsche hält am Status quo fest. Und jede Veränderung macht erstmal psychologisch gesehen, da kommen alle möglichen Aspekte mit rein, macht erstmal Angst, weil man nicht weiß, was kommt denn jetzt. Und das meinte ich mit, manche Argumente, wir können uns jetzt locker hinsetzen und sagen, ja, aber es sollte doch alles schneller gehen und warum gibt es das nicht? Gleichzeitig finde ich es ultra wichtig, Respekt zu haben, warum wir da sind, wo wir sind und eigentlich eher die Leute abzuholen und ihnen zu erklären, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Long story short, ich glaube nicht an Stichwort Disruption im Gesundheitsbereich. Ich glaube nicht, dass Disruption, das ist vielleicht in anderen Bereichen möglich, aber wenn es um Patienten geht, um Menschen geht, um Krankheit geht, um Heilung geht, um sehr, sehr sensible Daten, und auch Fälle und auch Schicksale, wie auch immer, glaube ich, dass Innovation eben incremental funktioniert, step by step. Und da muss ich sagen, jetzt ohne ein Loblied drauf zu singen, aber in dem Bereich finde ich, ist politisch gesehen echt was passiert in den letzten Jahren. Und DIGA ist ein MVP. Es ist kein fertiger, finaler Endstand. Und so darf man, finde ich, Innovation auch im politischen Bereich nicht sehen.
Ja, also ich meine, davor gab es auch noch keine Tiger. Weil vorher sind sie waren einfach nicht da. Deswegen ist es natürlich klar, dass es auch ein MVP am Ende des Tages ist. Ich finde, du unterstreichst einen guten Punkt, dass man sich immer noch sagen muss, wir leben in Deutschland mit einem wirklich guten Gesundheitssystem. Ich aus meiner Erfahrung, gut, vielleicht nutze ich das Gesundheitssystem jetzt nicht so vielleicht wie andere Patienten, weil ich gehe halt nicht so häufig zum Arzt, weil zum Glück habe ich auch nichts, ne? Aber dafür vielleicht andere Patienten, die würden da wahrscheinlich ein großes Loblied singen. Aber ich denke auch, dass man sich in Deutschland sehr gut aufgehoben fühlt. Was ich nur denke, ist, das bedeutet eben genau nicht auf diesem Status quo sitzen zu bleiben, wie es vielleicht Durchschnittsdeutsche machen. Sondern ich denke mir, in gewissen Art und Weise könnte man vielleicht Prozesse vereinfachen, unter der Voraussetzung, dass das natürlich auch nach bestimmten Paragraphen rechtswidrig vielleicht nicht ist, sondern dass es auch funktioniert, ne? Dass man nichts gegen irgendwas verstößt oder sonst etwas. Sondern ich denke mir, in Teilen halt einfach nur viele Sachen einfach zu hinterfragen. Und ich glaube, gerade beim Gesundheitssektor stößt man da auf ganz viele verschiedene Meinungen, weil ich finde, dass der überhaupt nicht transparent ist. In keiner Art und Weise, weil man einfach auch manchmal gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Und was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Und ich glaube, das führt halt dazu, das ist zumindest so meine Meinung, dass jeder sich so das eigene Bild davon macht. Aber deswegen würde ich trotzdem sagen, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich würde trotzdem Sachen weiter hinterfragen und mir vielleicht in der einen oder anderen Sache wünschen, okay, das ist zwar schon gut, aber das könnte vielleicht trotzdem in der Art und Weise vielleicht noch besser laufen. Vielleicht könnte man mal Dinge anders machen, wie man das vielleicht vorher macht. Na, aber ich glaube, da hat auch jeder, wie gesagt, andere Erfahrungen. Du hast ja auch viel mehr Erfahrungen wahrscheinlich im Gesundheitssektor wie ich jetzt. Ne?
Also ich finde den Wunsch nach Transparenz erstmal super legitim, finde ich. Also es ist mal Neugierde, Wunsch, finde ich okay. Einen Wunsch darf man äußern. Sollte man, finde ich, auch äußern und dass da eine gewisse Transparenz teilweise fehlt. Ja, kann ich auch, also kann ich nachfühlen, was du da sagst. Habe ich vielleicht auch schon in Teilen so erlebt. Wie gesagt, gleichzeitig finde ich es mal so einfach, sich hinzusetzen als Externer und zu sagen, ja, warum geht denn das nicht so? Und ich könnte das ja so und wie gesagt, dafür hat man aber vielleicht dann wiederum nicht die Einblicke und die Transparenz in den Ablauf von Entscheidungsprozessen in gewissen Bereichen. Und auch ein Grund, warum Entscheidungsprozesse eben so laufen, wie sie jetzt laufen. Ja, dass nicht einfach einer, ich sag mal, top-down entscheiden kann, so und jetzt machen wir das so und dann gibt es da nichts gegen zu sagen und dann wird das sozusagen direkt umgesetzt, sondern dass es halt eben Institutionen und Mitentscheider gibt.
Ja.
Und Vetos geben kann. Und dadurch ist es natürlich langsamer, aber das ist halt eben Sozialstaat, Demokratie.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich bei dir, klar, da werden Prozesse lang verlangsamt, über die Zeit auch hinaus. Ich denke, es ist ein super spannendes Thema, aber ich würde gerne wieder zurück zu dir und was ihr eigentlich gemacht habt, denn jetzt haben wir diesen Weg beschrieben, wie es eigentlich möglich ist, überhaupt diese DIA zu bekommen. Und ich komme zu einem Satz zurück, den ich dir schon mal eben gesagt habe. Ich glaube, ich habe vor 4, 5 Monaten einen Post gelesen. Da wurde zusammenfassend gesagt, wie viele DIGAs denn verschrieben worden sind. Insgesamt. Und da waren schon 14 verschrieben, offiziell zugelassen oder so. Und deswegen betone ich nochmal, es geht hier im Podcast um Growth Hacking. Und ich betone noch einmal, das ist ein komplett was anderes bei DIGAs wie bei normalen Apps. Und das merkt man, das wird man jetzt zu spüren bekommen anhand der Zahlen und du wirst es wahrscheinlich nochmal bestätigen können, Farina. Denn was ich gelesen habe, war zu dem Zeitpunkt 14 zugelassene DIGAs, overall Downloads bisschen mehr als 4.300, glaube ich. So, betrachtet man das jetzt mal nüchtern als Außenstehender, der vielleicht gar keine Ahnung davon hat, würde man vielleicht denken, 4.300, das mache ich am Tag. Das machen auch die meisten wahrscheinlich am Tag, vielleicht so gesehen. Aber der Prozess dahinter ist anders. Und jetzt würde ich dich vielleicht einmal bitten, Farina, was ist denn so deine Meinung? Findest du das zu wenig? Also ist es zu wenig? Findest du das schon gut für den Anfang? Und natürlich die Frage, wie viel habt ihr dazu beigetragen? Also wie oft wurde quasi eure App verschrieben am Ende des Tages? Ne?
Klar ist das zu wenig. Also 80, über 80 Millionen Menschen.
Ja.
Alleine, was habe ich eben gesagt? Ich habe gesagt, ein Zehntel mit Zehntel erlebt in seinem Leben oder in ihrem Leben eine psychische Belastung. Ich sag mal, wenn es alleine jetzt, ja, 6 Millionen Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt, einfach mal, um eine Zahl in den Raum zu stellen. Und Self-AP hat von den 4.000, nehmen wir einfach mal einen Prozentsatz, ja, irgendwie 10% oder 20%, dann ist das auf jeden Fall nicht die potenzielle Zahl an Patienten, denen so eine Applikation helfen könnte.
Ja.
Definitiv ist das Ratio off, wie man doch sagen würde, nicht proportional. Aber wie gesagt, zusammenspielen da der Prozess des Patienten, wo wir eben drüber gesprochen haben, diese Hürden, der Hürdenlauf, ja, da spielt mit rein, ganz, ganz zentraler Faktor, und man würde es ja in der Marketingsprache den Gatekeeper nennen, der Arzt oder die Ärztin.
Ja, natürlich.
Weil wie erfährt denn der Patient, also der Patient kennt die Applikation, okay, dann geht er über die Webseite, weiß, er muss zum Arzt gehen, weiß, er braucht eine Verschreibung, weiß, er muss zur Kasse gehen. Aber wie viele Leute gehen eigentlich, also da kann man jetzt sagen, kann man klassisches Online-Marketing machen, ja, das ist übrigens auch durch DIGA und die Anforderungen an DIGA stark restriktiert. Also was individualisierte Werbung angeht, ist man stark eingeschränkt als Online-Marketer. Ja. Also wirklich stark, jetzt kann ich nur unterstreichen. Das werte ich jetzt mal nicht, ich sage nur, wie es ist. So, und gleichzeitig weiß aber, 100 Ärzte haben wir gefragt, erklärt mir mal, was eine DIGA ist. Wie viele können dir das beantworten? Sagen wir mal einer. Und dann fragst du den einen noch, und welche DIGAs gibt es denn? Und jetzt mache ich dem Arzt keinen Vorwurf, weil ich nicht denke, der Arzt, dann kommen, keine Ahnung, dreimal die Woche irgendwelche Pharmavertreter vorbei. dann muss der im Jahr sich so und so oft weiterbilden in Themen XY, und der hat eh nur 6 Minuten für einen Patienten und der ist eh mit Informationen überladen. So, sagen wir mal, ist der typische Hausarzt. Und der ist 55 Jahre alt und arbeitet in Buxtehude. Jetzt werden nicht die Startups, DIGAs, wie auch immer, hingehen können und jeder ihr eigenes Ärztemarketing machen können oder Ärzte-Sales, im Endeffekt Ärztevertrieb, sondern meines Erachtens muss das auch holistisch gedacht werden. Ja, also in die Weiterbildung. Es muss in das System integriert werden. Und ich glaube, das ist einfach was, wo es wieder einen Konflikt gibt, was so Geschwindigkeit angeht, weil bis du eine Market Penetration bei den Ärzten hast und denen auch erklärt hast übers Ärzteblatt, bla bla bla, dass es keine Bedenken geben muss, weil, sollte, weil, das dauert einfach, das dauert nicht Monate.
Es dauert Jahre. Ja. Glaubst du denn auch, das wäre ja quasi die nächste Frage, was hat der Arzt davon, wenn er die Diga verschreibt? Also klar, das ist dann, vielleicht kannst du dazu was ein bisschen was erzählen, aber für jemanden, der vielleicht noch nicht drin
Genau.
ist, der weiß das vielleicht gar nicht. Denn das ist vielleicht etwas anderes, wie als wenn er dir mal eben hier ein Medikament verschreibt.
Ja, genau. Also ich gehe jetzt mal auf Self-Happy ein. Ja. Im psychologischen Bereich ist der Nutzen, auch wenn er nicht monetär ist, würde ich sagen, relativ klar, insbesondere bei Hausärzten, weil ein Hausarzt hat eine psychologische Kenntnis einfach nur bis zu einem Punkt X. Und oft sind die Wartezimmer bei denen voll von Patienten mit psychischen Belastungen und die wissen gar nicht, wohin mit denen. So, das heißt, du würdest da sagen, dass er was davon hat, weil er dem Patienten eine solide Lösung an die Hand geben kann, während sie sich zum Beispiel auf einen Therapieplatz bewerben. Ja?
Ja, und er leert seine Wartezimmer quasi damit Patienten,
Genau.
worum er sich dann wirklich kümmern kann.
Korrekt, ganz genau. Das heißt, Zeit ersparen, da wäre da das Argument. Monetär gesehen, ist es je nach Liga ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch monetäre Incentives für das Verschreiben von Applikationen. Die sind aber relativ gering. Ich weiß da die genauen Sätze ehrlich gesagt nicht. Aber monetär gesehen ist das nicht attraktiv.
Ja.
Also du musst ein anderes Argument finden, das sage ich vielleicht damit auch. Und den Nutzen denen auch klar machen.
Ja.
Genau.
Also es ist quasi noch schwieriger, weil ich meine, klar, jetzt kannst du die Werbetrommel so krass drehen mit deinem krassen Werbebudget, sage ich mal, wenn du es zur Verfügung hast. An der Stelle kurz Gesundheit.
Danke.
Dass, sagen wir mal, jeder. Ja, ich will jetzt auch nicht sagen jeder, aber dass schon einige Menschen dich vielleicht einfach kennen und wissen, okay, da gibt es eine App und die kriege ich beim Arzt. Aber es wird ja auch manche geben, dafür musst du ja dort an der Seite dann schon ordentlich Kohle gedreht haben, beziehungsweise auch ausgegeben haben, in Form von Zeit, von Mitarbeitern, von normalem Geld. Dann bist du dort auch noch eingeschränkt im Performance-Bereich, also wird das auch nochmal schwieriger. Oder dir bleibt der Arzt übrig und müsstest dann Ärztevertrieb machen, weil die Ärzte kennen dich vielleicht auch noch gar nicht. So, dann hat der Arzt vielleicht nicht mal einen monetären Wert dahinter. Das heißt also, was für den Arzt aber sehr wichtig ist, weil Ärzte wollen Geld verdienen, die müssen sehr viel Zeit sparen, weil die gar keine Zeit eigentlich so haben. Das heißt, es wird auch schwierig für dich als Vertrieb den Arzt zu erreichen. By the way, es ist
Sehr
übertrieben
schwierig,
schwierig.
übertrieben schwierig, ja,
Fast gar
definitiv.
nicht möglich. Und dann kommt auch noch dazu, dass du dann all diese Hürden gehen musst und am Ende kommen wir raus, dass selbst wenn er das dann dem Patienten verschreibt, dass der Patient auch noch so einen schwierigen Weg hat, das dann
Ja,
endlich bis zur Benutzung
genau,
zu
und
bekommen.
das ist aber einfach der Status quo und da muss man halt einfach
Genau.
auch der Realität ins Auge sehen. Da kann man sich natürlich wünschen, dass sich ein Prozess entwickelt und auch sagen, ein Prozess kann sich auch noch entwickeln und das sehe ich auch ganz klar, dass das geht, möglich ist, alles ist da möglich, aber der Status quo ist nicht so.
Ja. Es
Und
ist.
deswegen, übrigens, ist dieses, was du anfänglich gesagt hast mit und XVC-Investoren sind jetzt mega hyped about Digital Healthcare und ein neues Geschäftsmodell. Ich würde mal jetzt ganz provokant sagen, die Investoren, die sich im Digital Healthcare-Bereich auskennen, spüren diesen Hype eben nicht so. Weil dieses Geschäftsmodell, was wir jetzt gerade von der Patientenseite beschrieben haben, ja auch so ein bisschen beleuchtet haben von der Nutzerseite und auch der Zahlenseite, ist momentan kein Standalone-Geschäftsmodell.
Das ist ein Statement, aber ich glaube, da kennst du dich auch einfach viel, viel besser mit aus. Für uns hat das immer den Eindruck, und wir, gut, ich bin jetzt vertreten in der Pharma seit 2018. Mit Amira haben wir quasi angefangen, aber es hatte auch so eigentlich nur was mit Apothekenteams zu tun. Dann haben wir relativ viel in der Pharma gemacht, weil wir relativ viel mit der Rixa gemacht haben. Und wir pflegen einfach ein unglaublich gutes Netzwerk in Richtung, auch in Digas. Wir haben uns mit sehr vielen Leuten ausgetauscht. Jetzt sitzt du hier im Podcast. Und ich glaube, das war so zumindest mal mein Gefühl in den letzten 2 Jahren vielleicht, wo es prägnanter wurde. dass es auf jeden Fall darum ging, dass Digital Health war sehr, sehr attraktiv oder ist immer noch vielleicht sehr, sehr attraktiv für Investoren. So ist zumindest mein Eindruck. Und ich verstehe aus dem, was du sagst, dass die, die sich eigentlich wirklich damit auskennen, verstehen, dass Digas vielleicht gar nicht so die beste Anlaufstelle dafür sind, weil man erstmal komplett verstehen muss, wie dieser Prozess innerhalb dieses Gesundheitssystems funktioniert, damit ihr da Geld verdient.
Also ich sage nicht, das ist jetzt, glaube ich, ne, ein bisschen schwarz-weiß gemalt zu sagen, dass es nicht gar nichts ist. Also es ist auf jeden Fall eine Opportunity, aber es ist kein Garant, das wollte ich damit sagen.
Also es stürzt sich jetzt nicht jeder drauf und sagt, boah, das ist ein Must-Investitionsding, da kommt sofort alles wieder.
Das tun viele VCs, glaube ich, jetzt. Aber das sehe ich halt kritisch, weil ich halt sage, aus Insider-Perspektive, ja, looking at numbers, it's an opportunity, but it's not a guarantee.
Ja. Aber das ist spannend aus Gründersicht oder Gründerin-Sicht zu sehen, die eine Diga gebaut hat, dass das vielleicht auch gar nicht so das ist, was man immer so denkt, weil von außen macht es schon den Sinn. Ne? Ich meine, wir verfolgen ja auch ganz gut ein paar Nachrichten und da sieht man auch immer, wer gerade Finanzierungsrunden plant, wer was abschließt und so weiter und so fort. Und dann sieht man, der Healthcare-Market ist halt ganz weit da vorne mit bei. Ne? Ja, und jetzt, um das quasi so Richtung Abschluss zu gehen, Farina, wir haben uns jetzt die Zahlen angeguckt, es ist viel zu wenig von den Downloads auch her, sind sich, glaube ich, alle einig. Wir haben uns angeguckt, warum das so ist. Wie war das denn bei euch? Wie habt ihr es überhaupt hinbekommen, dass halt zu einer gewissen Art und Weise und auch Größe, vielleicht kannst du sie auch nennen, Patienten die App benutzt haben? Wie hat das bei euch funktioniert?
Also wir haben am Anfang erstmal wirklich viel, viel irgendwie ausprobiert, auch was Geschäftsmodelle angeht und Ausrichtung angeht. Das heißt, warum sage ich das? Weil wenn ich jetzt einfach sagen würde, so, dann haben wir den Kanal angemacht und den ausgemacht, der Growth-Kanal richtet sich ja nach der Ausrichtung, aka dem Geschäftsmodell. Und dementsprechend war das sehr unterschiedlich zu Zeiten. Mhm. Wir haben von, vielleicht um euch da einen Überblick zu geben, wir haben von betrieblichem Gesundheitsmanagement bis Selektivverträge mit Krankenkassen, Selbstzahler, Kooperation mit Pharma und dann DIGA im Endeffekt alles einmal ausprobiert. Ja? Und Status quo ist der Fokus halt komplett auf DIGA und Selektivverträgen mit Kassen. Und das ist ja ganz klar ein B2B2C-Ansatz.
Ja, also die Kassen übernehmen quasi die Kommunikation dann.
Nee, eben nicht. Also das wünscht man sich. Ja, das wäre also auch ja, der effizienteste okay, das Weg. Das wünscht man sich, okay. Genau.
Falsche aber Annahme.
Nur jetzt hast du viele Kassen, die einfach ein effizientes Kunden, eine gewisse Kundenkommunikation eventuell gar nicht so haben. Ne? Also manche haben Social Media Accounts, andere haben irgendwie nur den Postweg. Co-Marketing ist auf jeden Fall ein Weg. Ja, und ein effektiver Weg. Der andere effektive Weg, würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, das eigene Brandbuilding. Also underlying, under Performance Marketing sozusagen, ist das Fundament, ist das Brandbuilding, weil du im Gesundheitsbereich meines Erachtens nach Vertrauen aufbauen musst, so innerhalb der Nutzerschaft, aber vor allem auch im Markt, also mit den anderen Stakeholdern und eine gewisse Sichtbarkeit. Wie machst du das? Ja, über Präsenz, ja, sowohl über Kommunikationskanäle wie PR, aber auch einfach relevanten Content, also viel Content-Marketing. Und klar, hast du dann auch Performance-Kanäle an und versuchst, über die Patienten einen Pull-Effekt hinzubekommen. Ne? Also ja. Patient sieht Werbung auf Insta zum Beispiel. Ja.
Und erkundigt sich dann quasi bei seinem
ganz
Arzt.
Ganz genau.
Ja. Und in welchen Regionen habt ihr gespielt von den Zahlen her? Also damit man sich das vorstellen kann,
Tausende pro Monat, Tausende Plural, ja.
Ja. Weil da gibt es ja dann auch nochmal den Unterschied zwischen, wer hat sich denn am Ende des Tages die App auch runtergeladen, aber wer hat sie denn auch wirklich präventiv mit dem Arzt benutzt? Wie sah die Rate da so bei euch aus? Also waren das gute Zahlen? Wie würdest du das beurteilen? Waren das nicht so gute Zahlen?
Wir haben ja auch nicht nur eine App, ne? Das ist ja vielleicht ganz wichtig. Also
Ja.
wir haben eine native App, aber gleichzeitig auch eine Webapplikation. Also die Zahlen, da muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, was da sozusagen, was man wie platziert. Deswegen ist auch ein Daily Active User, Monthly Active User bei uns nicht wirklich nur App, sondern halt auch Web-App. Das ist eine Mischkalkulation. Und ich kann dir grob eine Zahl sagen. Ich würde sagen, maximal ein Zwanzigstel der Leute, die wirklich den Prozess irgendwie starten, kommen am
Kommen
Ende.
am Ende dabei raus.
Yes, wenn
Okay.
überhaupt.
Weil ich würde jetzt, wenn man sich nämlich dann mal die Zahlen wahrscheinlich anguckt, zwischen den Leuten, wo man weiß, dass sie es verschrieben bekommen haben und dann auch wirklich benutzen, würde ich dann auf jeden Fall sagen, dass die relativ hoch sein sollte, weil warum sollte sich schon jemand die ganze Mühe machen,
Ganz
den
genau.
ganzen
Da,
Weg
ab dem Punkt,
hinzulegen?
genau. Ich glaube, wenn du erstmal auf den Weg gegangen bist und fast am Ende bist, okay, aber an dem Punkt, wo du sagst, boah, ich brauche Hilfe, oh, ich habe Selfiepi gefunden oder Calmeda oder was auch immer, und dann demjenigen, der wirklich aktiv wird in der Applikation, nennen wir sie mal so, ja, und dann wirklich auch durchzieht für x Tage, Monate, Wochen, um auch einen Effekt zu spüren. Die Drop-offs, den höchsten Drop-off hast du ab dem Punkt, wo du den Prozess sozusagen beginnst. Wenn du
Ja.
am Ende schon, das ist auch so ein bisschen dieses Sunk-Cost-Thema, hast du schon Zeit investiert, bist du more likely auch weiter damit zu machen.
Ja. Also kann man, also ich denke auch, dass es bei euch noch bei den Ligas sowieso, also wenn ich das einmal beantragt habe, warum sollte ich das jetzt irgendwie so ein bisschen in der Ecke liegen lassen? Da kann man dann immer noch sagen, wahrscheinlich also ich denke mal, nachdem du mindestens bei deiner Krankenkasse warst und diesen Code hast, dann würde ich sagen, ist es ziemlich wahrscheinlich. Vorher könnte man es sehen wie ein einfaches Rezept, was du vielleicht auch vergisst und in der Ecke schmeißt und dann guckst du auch nie wieder drauf, ne? Aber ich denke, bis dahin ist man schon mit ganz guten Raten auf einem ganz, ganz guten Weg.
Genau, und ich glaube, dass das Wichtige ist, für einen Anbieter den Patienten dabei zu begleiten. Also, dass du nicht sagst, so, hier ist deine digitale Applikation, das musst du machen und dann kommst du zurück, sondern dass du Handholding, Händchen haltend, den Patienten in dem Prozess begleitest, was natürlich auch eine Ressourcenfrage ist.
Definitiv. Und beim Handholding, wenn wir das auch so betiteln wollen, vielleicht auch innerhalb, egal ob es Web-Applikation ist oder App, geht es ja auch ein bisschen darum, dass du ungefähr weißt, wo steht denn der User, damit du ihm überhaupt helfen kannst. Und das hat vielleicht dann wieder damit zu tun, in App-Tracking zu machen, womit du wieder Daten trackst, was auf
Darfst du nicht.
Patientenebene nicht
Nee,
passieren
geht
darf.
nicht.
Das
Geht
heißt
nicht.
also, das ist auch wieder eine
Ja.
Schwierigkeit, ja. Du
Ja.
kennst bei einem eigenen Kunden von uns. Die beschäftigen sich mit Speicherung von hochdatenschutzkonformen Dokumenten wie Patientenverfügung und etc. pp. Da ist es ja auch so. Das heißt, du kannst ja gar nicht so richtig wissen, hey, wo steht der denn jetzt gerade eigentlich? Und ich kann ihm jetzt irgendwie helfen, weil du weißt es im Prinzip gar nicht, auch wenn du einen Guide dafür gebaut hast. Ne? Wie habt ihr das dann gemacht? Also wie habt ihr ihn an die Hand genommen? Hast du da ein Beispiel?
Also auf jeden Fall nicht über individuelles Tracking, sondern halt tatsächlich ihm möglich, es ist ein Online-Offline-Weg sozusagen, ihm Möglichkeiten gegeben, bei uns einen Infoflyer für den Arzt runterzuladen.
Okay.
Ja, mit diesem Infoflyer seine Kontaktdaten uns zu geben und die Möglichkeit, uns anzurufen. Das nutzen übrigens relativ viele. Ja, und wirklich dann one-on-one sie über Telefon und oder E-Mail in dem Prozess zu begleiten.
Krass. Oh, unglaublicher Aufwand. Das ist ja zu vergleichen mit einer Enterprise, die einen Demo-Call führt.
Genau.
Krass.
Mit SaaS, ja.
Ja.
Genau.
Und das muss man erstmal so hinbekommen. Boah.
Ja, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eh psychologische Unterstützung auch was Telefon anbieten, ne? Und deswegen
Das
halt, ich
stimmt
sag
auch.
mal, von der Mannschaft her ganz gut aufgestellt sind für, nennen wir es mal, Customer Support und auch mehr. Also es ist ja mehr als Customer Support, psychologische Gespräche, aber wir waren darauf ausgelegt, schon vorher kostenlose Infogespräche anzubieten und so. Also dieser Offline-Kanal war uns relativ geläufig, will ich sagen.
Ja. Okay, also das heißt also auch dort habt ihr quasi online, offline miteinander verbunden,
Ja.
weil es auch einfach wahrscheinlich nicht anders ging, hast du ja
Weil es
gerade
der
auch
Patient auch
gesagt.
möchte. Also das ist,
Ja.
kommt halt auch noch dazu, ne? Also als Patient, gerade im psychologischen Bereich, unheimlich sensibles Thema. Die freuen sich über einen persönlichen Ansprechpartner. Nicht jeder, aber viele. Genau.
Ja, und dann habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Mix gefunden für euch. Ich muss an der Stelle sagen, ich war auch schon mal beim Therapeuten. Und ich kann auch nur sagen, dass es nur etwas Gutes ist. Und ich finde auch, dafür sollte man sich nicht schämen, das auch auszusprechen, weil ich sehe das gar nicht so, als sitze ich da jetzt mit jemandem, der mich krass therapiert. Vielleicht muss das manchem bewusst sein, sondern eigentlich ist es eher so, ich sitze da mit jemandem, der mich vielleicht gar nicht kennt, mit dem ich aber ganz anders reden kann über mein Leben, über was auch immer, und der mir vielleicht auf eine andere Art und Weise helfen kann. Und ich glaube, das wollt ihr ja auch machen. Ihr wollt ja wirklich Menschen helfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, kannst du auch gerne mal, vielleicht hast du eine Story, die du vielleicht auch erzählen kannst. Eine Story, die dazu geführt hat, dass wirklich, ich gehe ja mal davon aus, Menschenleben verbessert worden sind, oder?
Ich glaube, da könnte ich viele Geschichten erzählen, die wir auch mitbekommen haben. Also jetzt ohne da Namen zu nennen, aber von dem Psychologen, ich sag mal, hat man dann schon anonymisiert den ein oder anderen, die ein
Schon
oder andere
mitbekommen.
Story gehört. Ja, genau. Auf jeden Fall gerade am Anfang, wo es noch das Team noch kleiner war. Ich sehe es so. Ich glaube, digitale Therapieapplikationen wie Self-Appy funktionieren für manche, für andere nicht. Aber was sie tun ist, sie senken die Hemmschwelle. Und das finde ich das Tolle daran, dass dieses, ich muss nicht irgendwo hinfahren, ich muss mich nicht trauen, aus dem Haus zu gehen oder irgendwie mich um einen Therapieplatz im ersten Schritt zu bemühen und irgendwelche Anrufbeantworter vollzusprechen, sondern ich kann mit mehr oder weniger ein paar Klicks, jetzt kommt dieser holprige Prozess dazu, also ne, das auf jeden Fall, aber kann ich relativ schnell Unterstützung bekommen. Und wie du schon sagst, ich arbeite seit 3 Jahren mit einem Coach. Ich habe vorher eine Therapie auch schon gemacht, aus einem persönlichen Trauerfall heraus. Und wenn ich Revue passieren lasse, würde ich sagen, egal ob es eine Akutsituation ist, wo man sagt, ich brauche Unterstützung und oder sogar präventiv sagt, ey, ich fände es einfach psychologisch gesehen gut, eine Außenperspektive zu bekommen, würde ich sagen, eine Außenperspektive ist immer sehr wertvoll.
Ja, finde ich unglaublich, ein unglaublich wichtiges Thema. Ich habe vor 2 Tagen noch einen Post gesehen von einem sehr bekannten Fußballspieler. Ich glaube, das war Christian Pulisic von Chelsea. Der hat selber gesagt, in der Corona-Zeit saß er selber beim Therapeuten, um mit jemandem darüber zu sprechen, wie es ihm in dieser Zeit geht und dass sich niemand dafür schämen sollte, das zuzugeben, weil es etwas völlig Normales ist. Und das ist auch das, was du jetzt gesagt hast, was ich gesagt habe. Ich finde, das heißt, man darf damit nicht immer assoziieren, dass nur weil jemand zu einem Therapeuten geht, dass man unglaublich krank ist oder sonst irgendwas, sondern man möchte einfach mit irgendjemandem anderen als seinen Freunden, Familien, die man vielleicht kennt, über ein bestimmtes Thema reden. Der
Genau,
eine
und
Seite
wie
davon.
gesagt, auch wenn es einem nicht gut geht, also auch ich finde es auch das, ne? Ich glaube, viele von uns haben schon mal Situationen erlebt, wo es einfach irgendwie mal runterging und bei manchen dauert das halt länger. Und wenn man merkt, man kommt selber nicht wieder raus, ja, sich dann irgendwie Hilfe zu holen, finde ich per se erstmal einen unglaublich mutigen Schritt.
Auf jeden Fall. Und das muss man ja auch sagen, hast du auch angesprochen. Vielleicht ist es dann gar nicht so, dass jemand das direkt als Patient über Self-Appy macht, aber vielleicht ihr tragt euren Beitrag dazu bei, dass jemand vielleicht danach die Hemmschwelle gesenkt bekommen hat und dann vielleicht auch offline zu einem Therapeuten geht. Und ich glaube, das ist ein ganz guter. Ja, würde ich schon sagen, Abschluss. Als allerletzte Frage würde ich dich gerne noch fragen, weil du machst ja nicht nur diese eine Sache, sondern eigentlich noch viel, viel mehr. Und ich glaube, darüber könnte man noch eine ganze Podcast-Episode drehen.
Oha.
Das dann vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt. Aber erzähl doch einfach mal ganz kurz, was steht denn jetzt bei dir gerade auf dem Schirm? Was machst du dieses Jahr? Weil Self-Appy war nicht oder ist nicht dein einziges Projekt, was du machst.
Genau, ich bin im Dezember, tatsächlich Dezember, Januar operativ raus, bin weiterhin Gesellschafterin und ein Stück von meinem Herzen wird da mal dabei sein, aber ich habe das in ganz tolle Hände übergeben und fokussiere mich jetzt auch so ein bisschen auf das, was ich gelernt habe die letzten Jahre. Und ich glaube, meine größte Neugierde und Freude ist so ein bisschen Bob the Builder. Und Bob the Builder hat ein Toolset für sich, glaube ich, entwickelt, das ich jetzt einfach gemeinsam mit, ich nenne sie immer die Power Rangers, mit einem Team von Experten in verschiedenen Bereichen, mit Startups und Grown-ups zusammen anwende. Also momentan die letzten 6 Monate, 7 Monate seit Anfang des Jahres bin ich momentan noch under the radar tatsächlich. Ich habe noch nicht meine Webseite. Dazu bin ich nicht gekommen, aber das habe ich einfach noch nicht gemacht. habe ich noch nicht hochprioritisiert. Berate ich hands-on, deswegen nicht nur beraten, sondern wirklich auch mit reingehen sozusagen. Startups und Grown-ups im Bereich Growth. Internationalisierung, Gesundheitsthemen teilweise, Go-to-Market relativ viel und auch alternative Investitionsmöglichkeiten oder Investitionsmöglichkeiten, genau. Und mein Wunschszenario, was ich immer so ein bisschen mehr oder einer der Wünsche, die ich habe, ist so ein bisschen auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmensgründer sichtbarer zu machen, und da bin ich gerade so ein bisschen dran, also so Alternativen wie Revenue-Based Financing oder langfristig angelegtes Kapital, Venture Debt, solche Möglichkeiten, so ein bisschen mehr visible zu machen sozusagen. Genau, that's it.
Also ganz schön viele Themen, und ich glaube, über jedes einzelne Thema wäre eine Episode definitiv möglich. Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn es dir auch Spaß gemacht hat, dass wir dann nochmal hier über vielleicht ein anderes Thema reden, weil im Prinzip passt du ja genau rein. Gerade geht es darum Richtung Growth. Das Thema Growth ist unglaublich prägnant, weil es alle Themen mit beeinflusst, und jeder ist auf der Suche danach. Deswegen würde ich an der Stelle schon mal sagen, Farina, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier im Podcast warst. Und ich würde auch sagen, du bist herzlich natürlich nochmal eingeladen, vielleicht gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wie es bei dir auch immer aussieht, nochmal wiederzukommen und um vielleicht um nochmal ein Recap zu machen und um ein neues Projekt vielleicht zu reden. Ich will es nicht ausschließen, dass du nicht vielleicht nochmal etwas Neues angehst. Und an der Stelle sollte schon mal gesagt sein, falls jemand da draußen Farinas Hilfe braucht oder sich Selfie-Pie, es tut mir leid, Farina, immer anguckt. Ich komme
darauf, bist nicht der Erste, du bist, ist alles gut.
Ich komme nicht drauf
klar. Self-Pay gibt es auch noch.
Ja, man muss immer an PayPal denken. Ne? Also deswegen, aber gut, falls jemand da draußen ist, der findet alles zu Farina in den Shownotes, sollte ich gerne mit ihr connecten. Wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, das hat ganz gut funktioniert. Und ansonsten würde ich...
Online-Dating, ja. Online-Professional-Dating, genau.
Genau, so kam es quasi zur Episode. Und ich würde sagen, ich bin jetzt schon mal raus, Farina. Ich lasse dir das letzte Wort, wie immer meinem Gast, und sage bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die, ich glaube, 50 Minuten, die super schnell vergangen sind, was ja irgendwie immer ein Zeichen ist, dass man sich gut unterhalten hat. Freue mich auch oder bin gespannt auf die Folge. Freue mich auch auf eine nächste Unterhaltung, aber vor allem erstmal Status Quo heute. Vielen Dank für die fürs coole Gespräch und deine Neugierde am Thema. Dankeschön und euch einen schönen Tag.